Sola Scriptura. Was heißt das? Die Schrift allein, okay. Wir werden jetzt keine Lateinvorlesung haben, keine Sorge. Aber Sola Scriptura, wie gesagt, es ist allein die Schrift. Und Eugen hat sozusagen dieses Thema eingeleitet mit Zurück zur Bibel. Und jetzt wollen wir auf Sola Scriptura, allein die Schrift, näher betrachten oder darüber nachdenken. Wieso haben wir es nicht genannt, allein die Schrift? Ist doch Deutsch. Wir sind hier in Deutschland. Okay. Dankeschön. 500 Jahre Reformation dieses Jahr. Diejenigen, die schon der Arbeit nachgehen, haben sogar dieses Glück, einen zusätzlichen Feiertag zu haben. Das ist nur am Rande, aber die 500 Jahre Reformation, dafür dürfen wir Gott dankbar sein, dass Gott das geschenkt hat, dass Gott es damals gewirkt hat. Und die Folgen, die dürfen wir auch heute haben, die dürfen wir heute in Anführungsstrichen auch in unseren Händen halten. Weil 500 Jahre Reformation, mit was verbinden wir, mit was für einem Namen verbinden wir das? Luther. Martin Luther, genau, danke schön. Und so möchte ich eigentlich nicht zu, also halt kurz auf manche Punkte in seinem Leben eingehen, das, was ihn bewegt hat, das, was er erlebt hat, das, was er gemacht hat. Wie gesagt, nur ganz kurz darauf eingehen. Luther, woher kennen wir Luther noch? Reformator, ganz wichtig. Die Bibel übersetzen. Genau, manche sind noch richtig Luther 1912. Da zähle ich mich derzeit auch noch darunter, wo man einfach heimisch ist. Wo man die Bibel schon seit Jahren in dieser liest. Und das ist, haben wir auch Luther zu verdanken, dass er damals die Bibel übersetzt hat ins Deutsche, sodass wir heute nicht irgendeine andere Sprache erst lernen müssen, um eine deutsche Bibel in der Hand zu halten, um eine Bibel in unserer Muttersprache zu lesen. Luther hat von 1483 bis 1546 gelebt. Und was damals auch ganz stark in der katholischen Kirche war, war der Ablasshandel. Und demnach seien Vergebung der Sünden und die Rettung des Menschen zwar grundsätzlich kostenlos Geschenke Gottes, ja, aber als Zeichen einer echten Reue sollte der Christ zumindest die Folgen seiner Schuld neutralisieren. Und zwar hat ein Kirchenmitglied nach der katholischen Auffassung ein generelles Anrecht auf den Himmel, doch vorher bestimmte Sünden würden im Fegefeuer bestraft. Und durch Bußleistungen, wenn man zum Beispiel oder Wallfahrten, Gebete oder durch Geldzahlungen an die Kirche, diese genannten Ablässe, könne die Zeit im Fegefeuer verkürzt werden. Das heißt, und es gab damals einen ganz berühmten und erfolgreichen Ablassprediger, der hat richtige Ablasstourneen veranstaltet, ist dann durchs Land gezogen in Kirchen und hat sozusagen ein ganz berühmter Werbeslogan ist, wenn das Geld im Kasten klingelt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Damit hat er natürlich viel Geld eingesammelt. Es sollte für den Türkeikrieg und den Bau der Peterskirche finanziert werden. Tatsächlich heißt es, dass nur die Hälfte des Geldes nach Rom ging. Die andere Hälfte hat sich dieser Ablassprediger und ein anderer Erzbischof geteilt. Und dieser Ablasshandel war damals sehr bekannt. Und was Luther da ganz stark daran geärgert hat, ist, dass der Eindruck erweckt wurde, man kann die Strafe Gottes, man kann sich von der Strafe Gottes freikaufen mit Geld. Und dann, 31. Oktober 1517, hat er die 95 Thesen an die Schlosskirche von Wittenberg angeschlagen und hat halt da ganz bewusst und ganz vor allem auch stark diesen Ablasshandel kritisiert. Beispielsweise hat er geschrieben: Ein Christ, der wahre Reue und Leid über seine Sünden hat, hat völlige Vergebung von Strafe und Schuld, die ihm auch ohne Ablassbrief gehört. Da hat er ganz klar gesagt, diese Vergebung völlige Vergebung von Strafe und Schuld kann man auch bekommen ohne einen Ablass, den man sich freikauft. Und das hat natürlich damals Wellen geschlagen. Luther selbst, wie ich gelesen habe, hat aber zu einem anderen Zeitpunkt, oder er war ja auch Mönch, er war auch ein katholischer Mönch und hat sehr, also beispielsweise ist er auch nach Rom, hat eine Wallfahrt nach Rom gemacht, hat ihn selber insgesamt enttäuscht und er hat nach der Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, hat er gesucht. Und man sagt oder schreibt, dass er dieses Wort Gerechtigkeit einfach Schwierigkeiten hatte damit, weil man die eigene Gerechtigkeit gesucht hat. Und ein entscheidender Durchbruch auch für das reformatorische Denken hat Luther erlebt, als er auf Römer Kapitel 1, Vers 17 gestoßen ist. Lasst uns das aufschlagen. Römer Kapitel 1, Vers 17. Und hier heißt es: Sintemal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Oder lasst uns nochmal Vers 16 davor lesen. Römer 1 ab Vers 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die da selig macht alle, die daran glauben, die Juden vornehmlich und auch die Griechen. Sintemal darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie denn geschrieben steht, der Gerechte wird seines Glaubens leben. So komplett konträr zu diesem damaligen Denken für den Ablass, dass man einen Ablass kauft und dadurch sich von der Schuld freikaufen kann. Und Luther ist darauf gestoßen und Luther erfuhr eine innere Befreiung aus Zwang, aus eigener Kraft Gottes Ansprüchen genügen. Und tagelang hat Luther über diesen Bibeltext nachgegrübelt und dann heißt es, und dann hat er sich, jetzt fühlt er sich ganz und gar neugeboren. Und durch offene Toren trat ich in das Paradies selbst ein, hat er geschrieben. Und nachdem er die ganze Bibel durchgegangen war, sah er sich überall bestätigt. Er hat nicht nur diesen Bibelvers genommen, er hat in der ganzen Schrift geforscht und hat festgestellt, ja, es ist so. Auch Schriften von Augustinus bestärkten Luther in der neuen Erkenntnis. Aber wie ist er darauf gestoßen? Er ist durch das Wort darauf gestoßen, dass die Erlösung durch Glauben man erreicht, aus Gnaden und Glauben. Was auch ganz entscheidend im Leben Luthers nochmal war, ist dass er auch dann 1520 hat er öffentlich die Bannerdrohnen, also manche Sachen vom Papst und anderen römischen Kirchenbüchern verbrannt. Das heißt, ein Mönch verbrennt katholische Bücher und das hat natürlich wiederum Wellen geschlagen und auch aus Luthers Sicht hatte sich das Papsttum an die Stelle Christi gesetzt, den Glauben und die Kirche geschädigt und an die Stelle des Wortes Gottes menschliche Gesetze gestellt. Und so hat er ganz klar das Wort Gottes vertreten und nicht Meinungen des Papstes. Und er hat nochmal eine Möglichkeit bekommen, reichstags in Worms nochmal es zu widerrufen, nochmal zurückzutreten von dem, was er gesagt hat. Und das, was er an diesem Tag gesagt hat, möchte ich hier einfach nochmal lesen. Es heißt, dass er gesagt hat, es sei denn, dass ich durch Zeugnisse der Heiligen Schrift oder einleuchtende Gründe überwunden werde. Denn ich glaube weder dem Papst noch den Konzilen allein, weil es offensichtlich ist, dass sie öfters geirrt und sich selbst widersprochen haben. So bin ich überzeugt, durch die Heiligen Schriften, welche von mir angeführt worden sind, und mein Gewissen ist gefangen in Gottes Wort. Deshalb kann und will ich nichts widerrufen. Denn gegen das Gewissen zu handeln, ist beschwerlich, unheilsam und gefährlich. Ich kann nicht anders. Hier stehe ich. Gott, helfe mir. Amen. Und ich glaube, die Situation, vor der Luther damals stand, war alles andere als einfach. Die Umstände, der Sicherheitsstaat in Anführungsstriche, den wir heute haben, dass Menschen auch anders denken können und dass man die stehen lässt, vielleicht nur zur Seite schiebt, aber damals war es ganz anders. Damals konnte er mit dem Tod verurteilt werden und er war zu diesem Zeitpunkt jetzt auch in lebensbedrohlicher Gefahr. Und als er dann von dem Reichstag aus Worms zurückgereist ist, wurde der Wagen überfallen und der Mönch Martin Luther wurde verschleppt. Und man hat mit seinem sicheren Tod gerechnet und dem Ende der Reformation. In Wirklichkeit war Luther im Auftrag Friedrich des Weisen in Sicherheit gebracht worden. Und von Mai 1521 bis März 1522 lebte Luther, nun verkleidet als Junker Jörg, auf der Wartburg bei Eisenach. Und dort übersetzte er innerhalb wenigen Wochen das Neue Testament. Das Testament oder das Wort Gottes, was wir heute in unserer heutigen Sprache haben dürfen. Und die Theologie wird, oder Luthers Theologie, sagt man, wird auf vier Solis konzentriert. Soli ist allein. Ja. Einmal die Sola Gratia, allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch sein Eigenwerk, nicht durch Ablass, sondern durch die Gnade Gottes. Dann Sola Fide, allein durch den Glauben, auch wieder darin offenbart wird die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben. Allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch Erkenntnis, Sakramente oder Leistung. Und dann Sola Scriptura, allein die Schrift ist Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchliche Tradition oder die päpstliche Autorität. Allein die Schrift ist Grundlage. Und allein auf der Schrift konnte Luther und hat sich Luther auch gewagt, diese Schritte zu gehen. Und die vierte Soli ist die Sola Christus. Allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu Christi können Grundlage für den Glauben und die Errettung des Menschen sein. Nicht Heilige, nicht katholische Priester oder Kirche. Allein Jesus Christus, sein Wirken und seine Lehre. Soweit kurz in wenigen Worten zum Leben Luthers. zu dem, was Luther gekennzeichnet hat. Ich glaube, da gibt es noch viele andere Punkte, die man vielleicht hier erwähnen könnte. Aber so, ich hoffe, dass ich die wichtigsten Punkte erwähnt habe. Und es ist nicht die erste, in Anführungsstrichen, Reformation, die Luther gemacht hat. Ich fand es schön, dass wir jetzt in der vorherigen Stunde dieses Thema zurück zur Bibel und das Beispiel und das Vorbild von Josia hatten. Und hier wird es wieder sichtbar. Allein die Schrift. Er hat die Schrift. Er hat die Tora oder was auch immer für welchen Bestandteil, obwohl ich stark vermute, dass es ein Teil der Tora oder die Tora war, die er in den Händen hatte, und auf Grundlage der Schrift hat er eine Reformation durchgeführt. Oder Esra und Nehemia, im Buch Nehemia wird es uns geschildert, da wird auch das Wort Gottes vorgelesen. Und wir werden in der Bibel darauf nicht nur aufmerksam gemacht, sondern darauf hingewiesen, dass das Wort Gottes die Grundlage sein soll, dass wir darüber nachdenken sollen und dass sie unser Leben bestimmen soll. Beispielsweise haben wir schon gestern gehört, Psalm 1, wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt da die Spötter sitzen, und dann heißt es, sondern hat Lust zum Gesetz des Herrn und redet von seinem Gesetz Tag und Nacht. Und ich mag hier die Schlachter 2000 Übersetzung, hier heißt es, und sinnt darüber nach. Er sinnt darüber nach, über das Wort Gottes. Oder wenn wir jetzt noch weiter in das Alte Testament hineingehen, ist Josua, wo Gott zu ihm sagt, sei getrost und sehr freudig, dass du haltest und tust aller Dinge nach dem Gesetz, das dir Mose, mein Knecht, geboten hat. Weiche nicht davon, weder zur Rechten noch zur Linken, auf dass du weise handeln mögest in allem, was du tun sollst. Und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht, auf dass du haltest und tust aller Dinge nach dem, was darin geschrieben steht. Alsdann wird es dir gelingen, in allem, was du tust, und wirst weise handeln können. Betrachte es Tag und Nacht. Die Schrift soll die Grundlage sein. Die Schrift allein. Und in 5. Mose, Kapitel 6, Vers 6. Hier heißt es, 5. Mose, Kapitel 6, ab Vers 6. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst ihn deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder auf dem Wege gehst, wenn du dich niederlegst oder aufstehst, und sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sollen dir ein Denkmal vor deinen Augen sein, und sollst sie über deines Hauses Pfosten schreiben an die Tore. Du sollst es zu Herzen nehmen, du sollst es deinen Kindern einschärfen. Was? Die Meinungen des Papstes? Nein. Das Wort Gottes, das, was Gott Mose auf dem Berg gesagt hat. Mose durfte nicht eine eigene Meinung oder eine eigene Ansicht hier weitersagen oder den Menschen, dem Volk Israel sagen, sondern das, was Gott ihm auf dem Berg gesagt hat, gezeigt hat, das soll Mose den Kindern einschärfen, und das sollen die Eltern in dem Sinne ihren Kindern weitergeben. Das Wort Gottes, allein das Wort Gottes. Ich möchte ein Beispiel noch aus dem Neuen Testament nehmen. Finden wir in Apostelgeschichte 17. Und Das ist bei einer Missionsreise von Paulus. Und dann kommt er in eine Stadt mit Namen Beröa. Und hier heißt es Apostelgeschichte 17 ab Vers 10. Die Brüder aber fährten alsobald ab bei der Nacht Paulus und Silas gen Beröa. Da sie dahin kamen, gingen sie in die Judenschule. Diese aber waren edler denn die zu Thessalonich. Die nahmen das Wort Gottes auf, ganz willig, und forschten täglich in der Schrift, ob sich's also verhielte. So glaubten nun viele aus ihnen, auch der griechischen ehrbaren Frauen und Männer nicht wenige. Aber dieses Zeugnis, was die Christen in Beröa bekommen, ist so faszinierend. Sie nahmen das Wort auf und sie forschten, ob sich's also verhielte. Sie haben nicht nur eine Menschenmeinung gelten lassen, sondern sie haben geprüft, stimmt es damit? Und sie hatten damals die Tora und die Propheten. Sie hatten nicht das Neue Testament, aber die haben geprüft, die haben geschaut, ist es so? Allein die Schrift soll mein und dein Leben beeinflussen und prägen. Und hier möchte ich kurz aufgreifen, das, was Eugen ganz am Ende gesagt hat. Für wen liest du? Und Luther hat damals eine Reformation angestoßen, die eine ganze Gesellschaft mitgenommen hat. Aber die Frage heute, für dich und für mich, für wen lesen wir? Wessen ist es mein Wunsch, dass mein Leben durch die Schrift beeinflusst wird, durch die Schrift geprägt wird, mein Denken, meine Ansichten, meine Meinungen? Und hier sind wir beim Thema in der Welt, aber nicht von der Welt. Und die Tatsache, dass die Welt Einfluss auf uns hat, weil wir täglich in die Schule gehen, wir werden mit unterschiedlichen Sachen konfrontiert, wir werden konfrontiert mit Meinungen in der Welt, wie Menschen denken, wie Menschen handeln, wie man beispielsweise gegenüber den Lehrern auftritt, wie man gegenüber manchen Eltern auftritt oder wie manche Mitschüler gegenüber ihren Eltern auftreten, das sehen wir. Werden wir davon beeinflusst? Wird es manchmal für uns dann ganz selbstverständlich sein? War schon immer so. Und jetzt gab es die Diskussion oder die Thematik im Bundestags Ehe für alle. Jetzt sind wir erschrocken. Wie wird es sein nach 10 Jahren? Haben wir uns daran gewöhnt? Haben wir uns daran gewöhnt, dass es schon was ganz Normales ist, gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaften? Und so ist es wichtig, dass wir uns bewahren vor dem Einfluss der Welt, aber dass wir allein der Schrift die Möglichkeit geben, dass wir verändert werden, dass wir von der Schrift verändert werden. Ich musste denken an das, was Jesus sagt. Jesus sagt, dein Wort ist die Wahrheit. Und wie veränderlich und wie ändern sich die Meinungen in der Welt. Vor 20 Jahren hat man das ein oder andere für total verrückt gehalten, für etwas, was gar nicht ging, was heute selbstverständlich ist. Und wenn man dagegen was sagt, dann würde man denken, bist du ein paar Jahre hintenher? Und so ist es wichtig, ich wünsche es mir, ich wünsche es uns, dass die Grundlage die Schrift ist, wie wir denken, wie wir handeln, was am Anfang ist in meinem Leben. Und wie kann allein die Schrift mein Leben prägen? Wie wird das möglich in meinem Leben, dass die Schrift mich verändert? Was ist notwendig? Dass man sucht. Schön, danke schön. Ja, sehr wichtig. Ja, natürlich. Wie wollen wir von der Schrift beeinflusst werden? Wie wollen wir auf der Schrift aufbauen, wenn wir nicht lesen? Was noch?
Gebet.
Gebet, ganz, ganz wichtig.
Ich denke, es ist wichtig, dass wir ohne Vorbehalt lesen.
Oh ja. Ohne Vorbehalt. Dankeschön. Ich hoffe, ich greife Robert jetzt nicht zuvor, aber in einer Telefonkonferenz haben wir kurz über den Einfluss der Welt, und da hat Robert gesagt, dass es ganz wichtig ist, manchmal auch erstmal festzustellen, Mensch, ist irgendwas schon in meinem Leben, was von der Welt ist, und ich habe es gar nicht gemerkt. Und so das, was Nico gesagt hat, vorbehaltlos, manchmal denken wir, das ist normal. Und wenn wir dann etwas in der Schrift finden, dann können wir es vielleicht versuchen, gerade zu biegen, dass es uns passt. Ja? Und deshalb ist es eine Gefahr. Und so ist es wichtig, dass wir vorbehaltlos beten, das Wort Gottes lesen. Was noch? Okay, offen sein, anzunehmen. Schön. Ja, genau. Im Kontext lesen. Das ist schon viele Jahre her, Jugendbibeltage. Da hat Nico ein Beispiel gebracht von einem aus Mexiko, der gemeint hat, dass man beharren muss bis ans Ende, dass man sich beispielsweise nicht mehr rasieren muss. Dann hat er einen kompletten Vollbart gehabt. Wieso? Man muss beharren bis ans Ende. Aus dem Kontext gegriffen. Was in dem Sinne nicht hilfreich ist, nicht zielführend ist. Im Kontext lesen, im Kontext Bibelstellen betrachten. Haben wir noch weitere Punkte? Was ist noch wichtig, dass die Schrift unser Leben verändert? Dass alleine die Schrift.
Wenn man was nicht versteht, dass man sich wieder wiederfragt, also
Okay. Wenn man Sachen etwas nicht versteht, dass man andere fragt. Okay, ich will nicht nur einen Monolog halten. Wir wollen zusammen die einzelnen Punkte. Ich denke auch, es ist eine bewusste Entscheidung, wie man schon gesagt hat, man muss lesen. Und ich wünsche, dass wir, jeder Einzelne, neu die Liebe zum Wort Gottes entdeckt. Die Kraft des Wortes Gottes entdeckt. Und dass wir uns zur Bibel hinkehren, zurück zur Bibel, eine Hinwendung, eine Blickrichtung zum Wort Gottes. Und nun möchten wir einige Punkte, die ich mir notiert habe, kurz betrachten. Was ist wichtig oder wie kann allein die Schrift mein Leben prägen? Und ich möchte vor dem Lesen, wie schon erwähnt wurde, das Gebet voranstellen, weil es ist so wichtig, dass wir geöffnete Augen haben. Wir hatten es, diesen Vers hat Eugen schon gelesen. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Dass wir sehen, erkennen, was Jesus, was Gott durch sein Wort zu uns sprechen möchte. Oder Sprüche 20, hier den 12. Vers, Sprüche 20, Vers 12. Ein hörend Ohr und ein sehend Auge, die macht beide der Herr. So ist es elementar wichtig, dass wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir den Herrn darum bitten, dass er uns die Augen öffnet, dass wir sehen die Schönheit, die Kraft, den Willen Gottes für mein persönliches Leben, dass wir es erkennen, dass wir hören, dass wir aus seiner Stimme hören. Und dann lesen, forschen, suchen, nachsinnen. Erstmal natürlich, dass man einfach beginnt zu lesen. Das Wort Gottes zu lesen. Darin zu suchen, wie wir auch in Josua 1, Vers 8 gelesen haben, und lass das Buch dieses Gesetzes nicht von deinem Munde kommen, sondern betrachte es Tag und Nacht. Sinne darüber nach, Psalm 1. Johannes 8, Vers 39 sagt Jesus ganz klar zu den Juden, stopp, ich habe es falsch aufgeschrieben, Johannes 5, Vers 39. Johannes 5, Vers 39. Und dann sagt er zu den Juden, suchet in der Schrift, denn ihr meinet, ihr habt das ewige Leben darin und sie ist's, die von mir zeuget. Suchet in der Schrift. Und in Sprüche 2 wird uns ein kleines oder ein Vergleich geschildert, wie wir suchen sollen. Wie wir suchen sollen, Sprüche 2, hier ab dem, lasst uns ab Vers 1 lesen. Mein Kind, so du willst meine Rede annehmen und meine Gebote bei dir behalten, dass dein Ohr auf Weisheit Acht hat und du dein Herz mit Fleiß dazu neigest, ja, so du mit Fleiß danach rufst und darum betest, so du sie suchst wie Silber und nach ihr forschest wie nach Schätzen. Und da werden wir richtig herausgefordert. Da werde ich persönlich richtig herausgefordert. Suchen ich so sehr wie nach Schätzen, wie nach Silber, wie nach Gold, suche ich so in der Schrift. Lasst uns nochmal zurückkommen auf die Christen in Beröa. Es heißt hier auch, sie forschten täglich in der Schrift, ob sich's also verhielte. Wer hat dort das Wort Gottes verkündigt? Paulus? Und es heißt, die von Beröa waren edler. Die waren edler als die zu Thessalonich. Und von den Thessalonichern kann man jetzt nicht sagen, dass sie ein schlechtes Zeugnis haben, wenn man beispielsweise dann auch in den ersten Thessalonicher Brief kommt. Aber in diesem Zusammenhang und in diesem Kapitel schreibt Lukas, die waren edler. Auf einen zweiten Punkt kommen wir später nochmal. Aber hier, die haben geprüft, Die haben geforscht, ob sich's also verhielte, obwohl in Anführungsstrichen Paulus gepredigt hat. Und ich habe mich gefragt, was für einen Effekt, was für eine Auswirkung hat es gehabt, dass sie geforscht haben, dass sie, obwohl das Wort Gottes gehört haben, dass sie nochmal die Schrift, die Tora, die Propheten aufgemacht haben und darin geforscht haben. Was können wir dadurch heute lernen? Was macht es mit uns persönlich?
So viel verständlicher. Fragen beantwortet bekommen.
Ja, genau, verständlicher.
Wir haben gleich tiefe Wurzeln.
Genau, wir gründen uns tiefer, wir werden gefestigt, wenn wir selber das Wort nehmen, wenn wir nochmal diese Bibelstellen beispielsweise nachschlagen. Und es soll ja nicht der Glaube des Predigers unser sein, sondern es soll ein persönlicher Glaube sein. Es soll mein Glaube sein an den Auferstandenen. Und so ist es wichtig, dass wir auch hingehen und selber forschen. Ist es so? Verhält es sich so, dass wir, du und ich, durch die Schrift, allein durch die Schrift, gegründet und gefestigt werden? Wie kann allein die Schrift mein Leben prägen? Wie kann ich die Bibel lesen, dass sie mir ein Mehrwert ist, dass sie mich verändert? Gebet, das Lesen, das Forschen, Suchen und Nachsinnen. Ganz entscheidend ist aber nicht nur das Lesen, sondern das Verstehen. Philippus hat den Finanzminister gefragt: Verstehst du auch, was du liest? Er hat gelesen. Er hat die Schriftrolle von Jesaja gelesen. Apostelgeschichte 8 lesen wir das. Lasst uns hier ab dem Vers 30 lesen. Da lief Philippus hinzu und hörte, dass er den Propheten Jesaja las und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, so mich nicht jemand anleitet? Und ermahnte Philippus, dass er auftrete, und setzte sich zu ihm. Zuerst zu dem ersten Punkt: Verstehst du auch, was du liest? Lasst uns hier nochmal Matthäus 13 aufschlagen. Und hier wird uns geschildert das Gleichnis des Seemanns. Und in Vers 19 lesen wir: Wenn jemand das Wort von dem Reich hört und nicht versteht, so kommt der Arge und reißt hinweg, was da gesät ist, in sein Herz. Und das ist's der, bei welchen an dem Weg gesät ist. Das heißt, wenn wir das Wort lesen, aber nicht verstehen, dann können wir keine Frucht tragen. Dann können wir, wie können wir etwas tun, wenn wir es nicht verstehen? Und im Vers 23 zeigt Jesus, dass aber in das gute Land gesät ist, das ist, wenn jemand das Wort hört und versteht es und dann auch Frucht bringt. Und etlicher trägt 100-fältig, etlicher aber 60-fältig, etlicher 30-fältig. Das Wort hört und versteht. Ganz entscheidend, dass wir verstehen. Und es kam die Frage, was man mit Bibelstellen macht, die man nicht versteht. Was macht man damit? Man kann einen Bruder oder eine Schwester fragen, Prediger, Jugendleiter, einen Freund. Aber Tatsache ist auch, dass man nicht alles versteht. Und Jesus wusste es auch. Er hat bei den Abschlussreden hat er beispielsweise gesagt, ich habe euch noch viel zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Hat er damit auch vielleicht gemeint, ihr könnt es eh auch noch nicht verstehen? Tatsache ist auch, dass beispielsweise, dass Jesus seinen Leidensweg vorhergesagt hat und die Jünger haben es nicht verstanden. Und als Jesus dann auch verstanden ist und beispielsweise den Emmaus-Jüngern erschienen ist, dann sagt er zu ihnen, oh, ihr Toren und träges Herzen, zu glauben, alle dem, was die Propheten geredet haben, musste nicht Christus solches leiden und zu seiner Herrlichkeit eingehen und fing an von Mose und allen Propheten und legte ihnen alle Schriften aus, die von ihm gesagt waren. Und dann im Vers 32, und sie sprachen untereinander, also es ist, nachdem Jesus schon von ihnen weg ist, brannte nicht in unser Herz, da er mit uns redete auf dem Wege, als er uns die Schrift öffnete. Öffne mir die Augen, dass ich sehe die Wunder an deinem Gesetz. Und wie einfach wäre es für die Jünger, wenn sie verstehen würden, den Leidensweg, den Jesus gehen musste. Nämlich Jesus ist zu ihnen auch gekommen. Lesen wir in Vers 44, er sprach aber zu ihnen, zu den Jüngern, das sind die Reden, die ich zu euch sagte, da ich noch bei euch war, denn es muss alles erfüllt werden, was von mir geschrieben ist, im Gesetz Moses, in den Propheten, in den Psalmen. Da öffnete er ihnen das Verständnis, dass sie die Schrift verstanden. Und wie schön ist es, wenn der Herr, wenn Gott selbst durch den Heiligen Geist, durch einen Bruder, den er gebraucht, uns die Schrift öffnet. Aber wie schön ist es, dass Petrus auch schreibt, dass manche Dinge schwer zu verstehen ist. Das sind 2. Petrus 3, Vers 15, schreibt er das. Zweite Petrus, Kapitel 3, und hier lasst uns vielleicht ab Vers 14 im Zusammenhang kurz mal lesen. Darum, meine Lieben, dieweil ihr darauf warten sollt, so tut Fleiß, dass ihr vor ihm unbefleckt und unsträflich im Frieden erfunden werdet. Und die Geduld unseres Herrn achtet für eure Seligkeit, wie auch unser lieber Bruder Paulus nach der Weisheit, die ihm gegeben ist, euch geschrieben hat. Wie er auch in allen Briefen davon redet, in welchen sind etliche Dinge schwer zu verstehen, welche die Ungelehrigen und Leichtfertigen verdrehen, wie auch die anderen Schriften zu ihrer eigenen Verdammnis. Wenn Petrus, der mit Jesus 3 Jahre mitgegangen ist, schreibt, also Paulus hat manche Dinge geschrieben, die sind schwer zu verstehen, dann brauchen wir uns nicht wundern, wenn wir an Textstellen kommen und wir sie auch nicht verstehen. Und das Wort Gottes ist tief. Es ist auf der einen Seite verständlich, es ist klar, und auf der anderen Seite ist es auch ein Geheimnis, welches verborgen liegt und was Jesus offenbaren möchte. Und Paulus schreibt beispielsweise in manchen Briefen, wo er betet oder bittet, dass die Gemeinde darum beten soll, dass er das Geheimnis Christi offenbaren kann, dass es verständlich werden kann. Und so ist es entscheidend. Und ich musste an ein Bild oder einen Vergleich denken, den Edi vor kurzem gesagt hat, wenn wir ein schönes Stückchen Fleisch haben, was genießen wir? Wir essen das Fleisch und dann knabbern wir am Knochen rum und knaben und das schmeckt nicht. Ja, leg's doch weg. Und so ist es, wenn wir an Textstellen kommen, wo wir nicht weiterkommen, so genieß das, was du verstehst. Und der Herr ihr könnt das jetzt noch nicht tragen, hat Jesus zu den Jüngern gesagt. Und es wird die Zeit vielleicht kommen, da wirst du es verstehen. Es wird die Zeit vielleicht kommen, dass der Herr dir die Augen öffnet und dass du es verstehst. Aber wenn es heute nicht ist, dann lass es. Oder, und das muss man, oder darf man auch nochmal ein anderes Bild nehmen, wenn man Neffen und Nichten hat, die klein sind, und ihr kennt vielleicht auch welche, oder Geschwister, was essen die oder was bekommen die zur Nahrung, wenn sie auf die Welt kommen? Milch. Bekommen sie die Muttermilch, ja? Bekommen sie das ganze Leben? Es ist nur am Anfang und wir sollen wachsen, wir sollen zunehmen. Die Nahrung, die wir, die Nahrung, die das kleine Kind nach 2 Monaten zu sich nimmt, ist anders wie nach 2 Jahren. Und so ist es wichtig. Und das kleine Kind könnte nicht dieses schöne Stückchen Fleisch mit 2 Monaten genießen. Und so ist es auch im Geistlichen, dass wir das zu uns nehmen, was wir verstehen können. Und der Herr möchte uns Verständnis geben. Und er möchte aber genauso, dass wir wachsen, wachsen in der Gnade und in der Erkenntnis Gottes, in der Erkenntnis seines Willens. Und das wäre jetzt ein ziemlich großes und breites Thema, was man aufgreifen könnte. Wie können wir das Wort Gottes lesen, dass wir es verstehen? Und ich glaube, da gibt es wirklich Punkte, unterschiedliche Punkte, auf was man achten soll, was man nicht machen sollte, was man beispielsweise nicht machen sollte mit Textstellen, die man nicht versteht. Das schreibt zum Beispiel Petrus ganz klar. Ja, er sagt, manche haben es verdreht. Das ist nicht mehr dann die Wahrheit. Und so ist es, bevor du es verdrehst, bevor ich es verdrehe, lass es uns liegen lassen. Aber ein Punkt ist, den wir beim Lesen des Wortes Gottes, um zu verstehen, berücksichtigen müssen, ist einmal lesen, denkend lesen. Ja, beispielsweise sagt ja Jesus beim größten Gebot, Markus Kapitel 12, den Vers 30, genau, da heißt es, und du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte und von allen deinen Kräften. Das ist das vornehmste Gebot. So, das ist jetzt hier die Luther 1912. Von ganzem Gemüte. Was ist ganzem Gemüte? Die Schlachterübersetzung sagt hier, mit deinem ganzen Denken. Mit deinem ganzen Denken sollen wir Jesus, sollen wir Gott lieben. Und es zeigt sich auch, wenn wir die Schrift lesen, mit unserem ganzen Denken, mit unserem ganzen Denkvermögen. Und auch da wiederum das Forschen, das Nachsinnen über das Wort Gottes. Und hier vielleicht nochmal ein Vers aus Sprüche. Ich meine, das war während meinem Studium, als ich in der Klausurzeit oder in der Prüfungsvorbereitung stand, ist mir dieses Wort, Sprüche Kapitel 3, Vers 5 und 6, bekannte Verse. Und da heißt es, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in allen deinen Wegen, so wird er dich recht führen. Und hier heißt es ja, verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Aber Jesus sagt, wir sollen mit unserem ganzen Denken ihn lieben. Aber hier ist ein Unterschied zwischen verlassen und gebrauchen. Es heißt hier nicht, und gebrauche nicht deinen Verstand. Es heißt, wir sollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen, aber wir sollen ihn gebrauchen. Wir sollen ihn gebrauchen. Und was sagt das Wort? Was hat Gott in das Wort hineingelegt, dass man das herausholt? Wir hatten es in den letzten Jahren manchmal gehabt, dass man einfach an eine Bibel, eine Textstellen herangeht. Wer ist die handelnden Personen? Wo ist es passiert? Wann? Dass man wirklich denkend an Textstellen hineingeht, dass man sich auch in manche Personen sich hineindenkt. Wie hat er sich gefühlt? Wie hat er die eine oder wie hat sie die eine oder andere Antwort verkraftet? Wie ist sie damit umgegangen? Ich muss beispielsweise denken an die kananäische Frau. So, wir kennen sozusagen die Geschichte so in der Art, ja, sie bekommt am Ende das, was sie gebeten hat. Aber wie musste sie sich gefühlt haben, als Jesus gesagt hat, es ist nicht fein, dass man das Brot den Kindern nehme und werfe es vor die Hunde. Wie müsste sie sich da gefühlt haben? Und was für einen Glauben hat sie? In welchem Kontext stehen diese? Wie auch erwähnt wurde, mit anderen Bibelstellen vergleichen. Wie gesagt, das sind einige Punkte. Aber zwei Punkte möchte ich hier in dem Zuge zum Verstehen noch erwähnen. Und zwar, Gott hat in die Gemeinde Lehrer gegeben. Lesen wir beispielsweise in Epheser Kapitel 4, nicht nur Lehrer, genau. Und hier 4, Vers 11, Epheser 4, den 11. Vers. Und er hat etliche zu Aposteln gesetzt, etliche aber zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, dass die Heiligen zugerichtet werden zum Werk des Dienstes, der durch der Leib Christi erbaut werde. Und wir lesen das, das mache ich jetzt zeittechnisch nicht, auch in 1. Korinther Kapitel 12, dass der Heilige Geist diese Gabe gibt. Und wieso gibt der Heilige Geist diese Gabe, die Gabe des Lehrens in die Gemeinde, nicht allen? Wie der Heilige Geist es will, lesen wir in 1. Korinther 12. Aber er gibt es auch, damit wir das Wort Gottes verstehen. Dazu gibt Gott diese Gabe. Und wir können das Wort Gottes auch dadurch verstehen, wenn wir sonntags oder mittwochs da sind und Gott den Bruder gebraucht, damit wir das Wort Gottes verstehen. Ein zweiter Punkt, der ist fast noch entscheidender. Und zwar, das ist das Wirken des Heiligen Geistes. Wir lesen beispielsweise in Johannes 6, Johannes Kapitel 6 im 45. Vers. Und hier heißt es, es steht, Johannes 6, Vers 45, es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es nun hört vom Vater und lernt es, der kommt zu mir. Nicht, dass jemand den Vater habe gesehen, außerdem, der vom Vater ist, der hat den Vater gesehen. Und hier auch nochmal Jesaja 54, Jesaja Kapitel 54, den 13. Vers. Und alle deine Kinder gelehrt vom Herrn und großen Frieden deinen Kindern. Und alle deine Kinder gelehrt vom Herrn. Ich muss sagen, ich hatte eine Zeit lang Schwierigkeiten mit diesem Vers gehabt. Sie werden alle von Gott gelehrt sein. Ja, stopp mal. Wieso hat dann Gott oder gibt Gott die Gabe des Lehrens? Wieso gibt es in der Gemeinde Lehrer, die das Wort verständlich machen, wenn es der Heilige Geist macht? Aber Tatsache ist, dass diese zwei Punkte nicht sich widersprechen, sondern dass sie sich ergänzen. Mir ist es beispielsweise, oder Jesus sagt zum Beispiel, als er die Jünger fragt, wer sagen die Leute, dass ich sei? Dann sagen sie, Elia und so weiter. Und dann fragt er, wer sagt aber ihr, dass ich sei? Was sagt Petrus? Du bist wahrlich Gottes Sohn. Und was ist die Antwort von Jesus? Endlich, Petrus, ich habe es dir so oft versucht zu erklären, endlich hast du es verstanden. Nein, Jesus, der größte Lehrer, sagt, das hat dir nicht Fleisch und Blut, sondern mein Vater im Himmel hat es dir offenbart. Und so ist es ganz entscheidend, dass der Heilige Geist jedem Einzelnen persönlich das Wort öffnet. Und wenn das Wort Gottes, ich sag mal, vor einem Lehrer verkündigt wird, so ist es wichtig, dass du und ich persönlich die Offenbarung des Heiligen Geistes haben, sodass wir es auch verstehen. Soweit zum Thema Verständnis. Wir sind dabei, darüber nachzudenken, wie kann allein die Schrift mein Leben prägen? Wie kann ich die Bibel, wie ist die Bibel ein Mehrwert für mich, wenn ich das Wort Gottes mit Gebet lese, wenn ich danach suche, wenn der Herr mir das Verständnis schenkt, wenn er mir die Augen öffnet, dass ich die Wunder des Gesetzes, seines Wortes, seines Willens erkenne. Und dann ist ein weiterer entscheidender Punkt, der notwendig ist. Und das ist die Annahme. Ich finde es ganz interessant, und jetzt kommen wir nochmal auf die Christen von Beröa zurück. Die haben geforscht täglich, ob sich's also verhielte, aber wie haben sie das Wort aufgenommen, das Paulus verkündigt hat? Es heißt, sie nahmen das Wort auf, ganz willig. Sie haben das Wort ganz willig aufgenommen. Und ich möchte hier in Sprüche lesen wir immer wieder Verse, wo es heißt, nimm an Weisheit, nimm an Verstand. Oder 8, Vers 10. Nehmet an meine Zucht lieber denn Silber und die Lehre achtet höher denn köstliches Gold. Nehmet an die Annahme des Wortes Gottes, das, was Gott in seinem Wort gesagt hat. Gib dem Weisen, so wird er noch weiser werden. Und ich musste auch an eine Stelle denken, in Sprüche finden wir es auch. Und das ist Sprüche 26, Vers 12. Wenn du einen siehst, der sich weise hält, dünkt, da ist an einem Narren mehr Hoffnung, denn an ihm. Ich weiß es besser. Und nicht annehmen, nicht das Wort Gottes annehmen können. Da ist an einem Narren mehr Hoffnung, das sagt das Wort Gottes. Und wir finden ein ganz, ganz schönes Beispiel in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 18 von Apollos. Lasst uns aufschlagen, Apostelgeschichte 18. Und hier ab dem Vers 24. Es kam aber gen Ephesus ein Jude, bin ich zu schnell? Apostelgeschichte 18, Vers 24. Es kam aber gen Ephesus ein Jude mit Namen Apollos, von Geburt aus Alexandrien, ein beredeter Mann und mächtig in der Schrift. Dieser war unterwiesen im Weg des Herrn und redete mit brünstigem Geist und lehrte mit Fleiß von dem Herrn, wusste aber allein von der Taufe des Johannes. Und dieser fing an, frei zu predigen in der Schule. Da aber Aquila und Priscilla hörten, nahmen sie ihn zu sich und legten ihm den Weg Gottes noch fleißiger aus. Da er aber wollte nach Achaia reisen, schrieben die Brüder und vermahnten die Jünger, dass sie ihn aufnehmen. Und als er dahin gekommen war, half er viel denen, die gläubig waren geworden, durch die Gnade. Denn er überwand die Juden beständig und erwies öffentlich durch die Schrift, dass Jesus der Christus sei. Und das müssen wir jetzt, die Situation erstmal uns tiefer hineindenken. Wer ist Apollos? Was für Eigenschaften werden von ihm uns in der Schrift dargestellt? Ein kluger Mann? Was noch? Sehr beredet. Wortgewandt. Gelehrt. Ja, oder hat noch jemand? Mächtig in der Schrift. Also, da haben ihn wahrscheinlich nicht viele vielleicht was vormachen können. Er war mächtig in der Schrift. Er hat die Schrift gekannt. Gelehrt, ein belesener Mann. Ausgebildet in Literatur und Kunst vielleicht. In Geschichte, in Altertumskunde. Geschult in Reden, rhetorisch, begabt, gebildet. Der wusste was. Und er hat das Wort nicht lasch verkündigt, sondern in Kraft, brennend, brünstig. Aber er wusste nur von der Taufe des Johannes. Und wer ist Aquila und Priscilla? Gehilfen von Paulus. Was ist von ihnen noch uns bekannt? Ja. Diesen Zeltmacher. Und jetzt kommt ein Zeltmacher zu einem beredeten Mann, der gelehrt ist, der belesen ist, der mächtig in der Schrift ist und sagen, Apollos, dürfen wir mit dir reden? Dürfen wir dir was zeigen? Er hat es angenommen. Er hat nicht gesagt, ich weiß, was in der Schrift steht. Er hat es angenommen. Er hat nicht gesagt, ich brauche einen, der auf gleicher Wellenlänge ist wie ich. Ich brauche einen wie Paulus, der zu den Füßen Gamaliels saß, sondern er hat sich von Aquila und Priscilla belehren lassen. Die Annahme so entscheidend für dich und für mich, wenn wir das Wort Gottes hier hören und das Wort Gottes uns aus der Schrift heraus verkündigt wird, aber genauso auch, wenn wir das Wort Gottes persönlich lesen, dass wir es annehmen. Möge der Herr uns Gnade dazu geben. Ein weiterer ganz entscheidender Punkt ist der Glaube. Wenn wir das Wort Gottes gelesen haben, wenn wir es verstanden haben, wenn wir es vielleicht sagen, ja, es stimmt, oder so ist es ganz entscheidend, dass wir daran glauben. Ein Zweifler empfängt nichts, lesen wir in Jakobus 1, Vers 6. Oder Johannes 7, Vers 38. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus des Leibe werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Allein das Wort hat diese Macht. Allein das Wort hat diese Kraft. Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und eine andere Begebenheit, die wir auch in der Bibelstunde vor kurzem hier betrachtet haben, ist Markus Kapitel 9. Und da wird uns die Begebenheit geschildert, wo ein Vater mit seinem Sohn, der einen sprachlosen Geist hat, zu Jesus dann irgendwann kommen. Um es kurz zu machen, lesen wir in Markus 9, Vers 22. Da redet der Vater, und oft hat er ihn in Feuer und Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Kannst du aber was, so erbarme dich unser und hilf uns. Sie kommen zu Jesus, er kommt zu Jesus und sagt, Jesus, kannst du was, so erbarm dich und hilf. Was sagt Jesus? So du glauben kannst. So du glauben kannst. Jesus hat die Macht, aber Jesus sagt zu dir und zu mir, glaubst du? So du glauben kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Und zum letzten Punkt zu kommen. Seid nicht Hörer alleine, sondern auch Täter. Jakobus Kapitel 1, Vers 22. Seid auch Täter des Wortes. Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, wodurch ihr euch selbst betrüget. Und auch Jesus am Ende der Bergpredigt sagt er, Matthäus Kapitel 7, ab Vers 24. Darum, wer diese meine Rede hört und tut sie, in dem vergleiche ich einem klugen Mann, der sein Haus auf einen Felsen baute. Da nun ein Platzregen fiel und ein Gewässer kam und wehten die Winde und stießen an das Haus, fiel es doch nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Die meine Worte hören und tun. Allein die Schrift, sola scriptura. Möge der Herr es dir und mir schenken, dass die Schrift allein unser Leben beeinflusst, prägt, dass wir unsere Denkweise anhand der Schrift ausrichten, dass wir das Wort Gottes betend lesen, suchend lesen, dass der Herr uns Verständnis schenkt, aber auch die Annahme und den Glauben, und dass wir Täter des Wortes Gottes sind und dass wir Frucht tragen können, die ihm, den Herrn, ehren. Aus Gnaden. Amen.